ARD.
Da dachten wir, mit der Verurteilung von Donald Trump wären wir jetzt erstmal durch mit den historischen Gerichtsurteilen in den USA. Aber jetzt geht's direkt weiter. Nach dem ersten Ex-Präsidenten, der wegen einer Straftat verurteilt wurde, haben wir jetzt auch noch das erste Kind eines amtierenden Präsidenten, das in einem Strafprozess auf Bundesebene verurteilt wurde. Nämlich Hunter Biden, den 54-jährigen Sohn von US-Präsident Joe Biden. Welche Wellen dieses Urteil schlägt in den USA und inwiefern sich das auf den Wahlkampf von Joe Biden auswirken könnte, darum geht es jetzt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
The jury has found Hunter Biden, the president's son, guilty on all three counts.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge heute mit Claudia Sarre, mit Sebastian Hesse und mit mir, Isabel Karas. Wir legen einfach direkt mal den Finger in die Wunde, habe ich mir gedacht. Wir fassen mal zusammen, worum ging es denn eigentlich in diesem Urteil gegen Hunter Biden?
Ja, also auf den ersten Höreindruck klingt es fast wie eine Petitesse. Der Mann hat eine Waffe gekauft, was Millionen Amerikaner jeden Tag tun. Mhm. Aber er hat eine Vorgeschichte eben, er ist drogensüchtig gewesen. Und da gibt es Auflagen, dass man eben als unzuverlässig charakterlich gilt, wenn man eine solche Vorgeschichte hat. Und deshalb darf man sogar hier, wo die Waffengesetze bekanntlich äußerst liberal sind, eben selbiges nicht tun. Er hat das aber trotzdem gemacht, einen Colt gekauft, hat ihn 11 Tage besessen, ist dabei erwischt worden. Ja, und jetzt hat sie ihn eben auch juristisch erwischt.
2018 ist das Ganze gewesen, hat also auch ein bisschen gedauert, bis wir zu diesem Prozess gekommen sind und dann jetzt auch zu dem Urteil. Wir warten aber immer noch auf das Strafmaß. Das können maximal 25 Jahre Gefängnis werden. Also das ist die Höchststrafe, die droht. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, dass es dazu kommt, oder?
Ja, denn er ist ja Ersttäter. Er ist noch nie straffällig geworden und deswegen ist es eher wahrscheinlich, dass er womöglich eine Haftstrafe auf Bewährung bekommen wird, vielleicht aber auch nur eine höhere Geldstrafe. Sozialarbeit könnte natürlich auch sein. Also wir werden mal abwarten, was da so kommt.
Aber vorbestraft ist er, das muss man sagen, egal wie das Strafmaß ausfällt.
Jetzt ist es ja auch in den letzten Wochen nicht nur um diesen Prozess gegangen, rund um Hunter Biden und rund um diese Verstöße gegen das Waffenrecht, sondern wir haben auch ganz viele private Details aus seinem Leben erfahren und damit natürlich auch irgendwie aus dem Leben seines Vaters, des US-Präsidenten. Die beiden verbinden ja weit vor dieser ganzen Geschichte auch sehr tragische Ereignisse. Claudia, kannst du uns da nochmal einen Überblick geben?
Ja, tatsächlich bei diesem Prozess, also ich habe mir das oft mit Interesse angeguckt, kamen ja sehr viele intime Details aus dieser beiden Familie ans Licht. Alles, was damals so hinter den Kulissen passierte, was wir ja alle gar nicht so genau wissen. Zum Beispiel saßen ja seine gesamten Familienmitglieder auch dort mit im Gerichtssaal. Also nicht nur Jill Biden, auch seine Frau Melissa Cohen Biden, aber auch seine Halbschwester, seine Ex-Frau natürlich, seine ehemalige Schwägerin, die Hallie Biden. Seine Tochter, also alle waren versammelt und ich fand, das hat ja schon mal so gezeigt. Einige von denen haben ja auch Zeugenaussagen dort vor Gericht abliefern müssen. Was für ein enger Zusammenhalt das war. Eigentlich könnte ich mir gut vorstellen, dass das Ganze auch mal verfilmt wird, weil es war ja so eine tragische Geschichte. Und natürlich gibt es ja auch in der Biografie von Hunter Biden sehr viele Brüche. Es fing damit an, dass zum Beispiel seine leibliche Mutter und seine kleine Schwester, damals noch ein Baby, 1972 bei einem super tragischen Autounfall ums Leben kamen. Er selbst, Hunter und sein Bruder damals Bo, waren noch ganz klein, 2, 3 und saßen auf dem Rücksitz und sind ja bei diesem Unfall auch schwer verletzt worden, haben aber dann überlebt.
Und das schweißt natürlich schon irgendwie zusammen. Die beiden Jungs und ihr Vater Joe Biden waren ja dann einfach nur noch zu dritt in dieser eigentlich 5-köpfigen Familie. Das ist also eine Sache, die vielen Amerikanern und Amerikanerinnen vielleicht noch bekannt ist. In den letzten Jahren sind dann aber, wie gesagt, immer mehr Sachen so durchgesickert. Und es ging auch häufig um eben Alkoholabhängigkeit und um diesen Drogenkonsum, der ja, wie Sebastian schon erklärt hat, auch bei dem Prozess eine zentrale Rolle gespielt hat. Dass Hunter Biden aber drogenabhängig war. Das wissen wir nicht erst seit jetzt, sondern er selbst ist auch ziemlich offensiv damit umgegangen, schon in den Jahren zuvor, oder?
Das stimmt. Also zunächst war er schwer alkoholkrank und zwar nachdem sein Bruder dann gestorben ist, Bo, wie wir alle wissen, an einem Gehirntumor. Da war er schon 45. Das hat ihn nachhaltig traumatisiert. Mhm. Also darüber ging nicht nur seine Ehe dann zu Bruch, sondern er war schwerstens alkoholkrank, war auch oft damals schon in der Reha, ist aus der US Navy rausgeflogen, weil er einen Drogentest nicht bestanden hat. Dann hat er nach dem Tod seines Bruders auch noch eine 2-jährige Beziehung mit dessen Frau. Da war natürlich die Öffentlichkeit ziemlich schockiert. Es war eine Art Tabubruch und viele Menschen fanden das tatsächlich geschmacklos. Er hat es dann später aber so kommentiert.
I think people were confused by it. And I understand that. I mean, I really do. To me, it's not something that is difficult to explain because it came out of a real overwhelming grief that we both shared.
Also er hat gesagt, die Leute waren schon verwirrt. Das hat er auch verstanden. Aber für ihn war es eigentlich nicht schwierig, das zu erklären. Denn diese Beziehung zwischen diesen beiden entstand eben aus diesem überwältigenden Schmerz, wie er es ausgedrückt hat, den sie eben beide geteilt haben.
Nach dem Tod des Mannes und des Bruders Bo Biden, eben 2015 ist das gewesen, genau. Solche Details erfährt man ja unter anderem in einem Buch, das Hunter Biden geschrieben hat. Claudia, du hast das auch gelesen und da bekommt man ja auch wirklich Einblicke in das Leben eines Drogenabhängigen, die es gar nicht so häufig gibt, oder?
Ja, das stimmt. Also er wurde nach seiner Alkoholsucht dann auch noch heftigst Crack-süchtig. Also er beschreibt in diesem Buch Szenen, wie er zum Beispiel 13 Tage lang nichts getrunken hat, nichts gegessen hat, sondern nur Crack geraucht hat und Wodka getrunken hat. Und zwar am Anfang fing es an, alle 3 Tage, dann alle 2 Tage, dann jeden Tag, dann jede Stunde, dann alle 15 Minuten. Mhm. Also da tun sich wirklich Abgründe auf, wie er, also ich bekam damals Gänsehaut, als ich das gelesen habe, wie er dort in den billigen Motels übernachtet und wirklich alles tut, um seine Crack-Sucht zu befriedigen.
I spent more time on my hands and knees, picking through rugs, smoking anything that even remotely resembled crack cocaine.
Also er sagt, hat mehr Zeit auf seinen Knien verbracht und den Teppichen rumgepult und hat damals alles geraucht, was auch nur annähernd so aussah wie Crack Cocaine.
Dass das ein gefundenes Fressen war für die Öffentlichkeit in den USA, das können wir uns, glaube ich, alle denken. Zumal es auch nicht die einzige Sache war, wegen der Hunter Biden in die Schlagzeilen geraten ist. Da gab es ja noch ein paar andere Sachen, die auch für Aufsehen gesorgt haben. Also Vorwürfe der Steuerhinterziehung, dann insgesamt ein relativ extravaganter Lebensstil, so würde ich das mal formulieren. Affären, von denen die Rede war, Geschäftsbeziehungen in der Ukraine und China. Ich bin zu dem Zeitpunkt ja noch nicht hier in den USA gewesen, noch nicht in Washington, ihr beide schon. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also wie präsent waren diese ganzen Geschichten hier in der Öffentlichkeit?
Also ins Bewusstsein gerückt ist Hunter eigentlich während des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump. Da ging es ja um die Ukraine und da ging es ja darum, dass Trump vorgeworfen wurde, dass er Militärhilfe für die Ukraine damals, das war ja lange noch vor dem Einmarsch der Russen, von der Bedingung abhängig gemacht hat, dass Präsident Zelensky in der Ukraine belastendes Material über die Bidens heranschafft. Und damit war gemeint, dass Hunter Biden auf tatsächlich nicht ganz geklärtem Wege im Aufsichtsrat eines großen staatlichen Energieunternehmens in der Ukraine sich wiederfand für ein Jahresgehalt, das atemberaubend war für ein Land wie die Ukraine. Und da steht, glaube ich, auch Einigkeit darüber, dass ohne diesen klangvollen Nachnamen er mit seiner, nur über seine Qualifikation sicherlich in dieser Position nicht gelandet wäre. Darüber hinaus gibt es aber dann eben Vorwürfe, die seitdem im Raum stehen, nie ganz bewiesen wurden, aber auch nie ganz widerlegt wurden, dass die Biden-Familie als Ganzes irgendwie von diesen Geschäften profitieren konnte, dass der Vater vielleicht auch irgendwie dabei gewesen ist, dann gibt es da ja noch Bemühungen, an denen auch die Europäische Union beteiligt war, einen Staatsanwalt abzusetzen in der Ukraine, der ausgerechnet gegen das Unternehmen ermittelt hat, in dem Hunter Biden im Aufsichtsrat saß. Das hatte zwar mit Korruption des Staatsanwaltes zu tun und es gab Rückendeckung seitens der EU, aber trotzdem lässt sich das natürlich so schön spinnen, nicht? Dass also irgendwie Vater Biden dafür sorgt, dass dieser Staatsanwalt, der dem Unternehmen auf der Spur ist und so. Nein, man kann es sich ja ausmalen.
So weiter und so fort.
Hängt an dieser Biografie, da könnten wir jetzt Stunden stundenlang drüber reden, lauter so halbseidene, etwas dubiose Geschichten, die man so oder so lesen kann. Aber wenn man sie bösartig lesen wollte, kommt immer doch eine sehr, sehr, sagen wir mal, durchaus filmreife und sehr schräge Geschichte dabei raus. Und dass der Mann natürlich profitiert hat von dem Namen Biden, das ist überhaupt keine Frage. Er ist ja später auch Künstler gewesen, hat Kunstwerke, Acryl- und Ölgemälde für Preise verkauft, die schwindelerregend sind. Also für sechsstellige Summen sind da Sachen über den Tisch gegangen in Galerien in Los Angeles, die nur Hunter-Biden-Bilder verkauft haben. Ja, naja, also wenn da der Name nicht auch mit einer Rolle gespielt hat, zumindest beim Rankleben des Preisetikettes, also das kann man, glaube ich, getrost, auch ohne boshaft zu sein, unterstellen.
Ja, dieser Name hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt und hat natürlich diese ganzen Geschichten auch immer politisch auf irgendeine Art und Weise aufgeladen. Joe Biden, bevor er Präsident war, noch als Vizepräsident und so weiter, ist ja schon immer eine Persönlichkeit hier gewesen oder zumindest in den letzten Jahrzehnten, die in den USA bekannt war. Aktuell als US-Präsident hätte er ja sogar die Möglichkeit, seinen Sohn jetzt zu begnadigen rund um das Urteil, was zuletzt gefällt wurde. Er hat aber in einem ABC-Interview gesagt, dass er das ausschließt. Und dass er das Ergebnis respektieren würde, zu dem die Jury eben gekommen ist.
Will you accept the jury's outcome, their verdict, no matter what it is?
Yes.
And have you ruled out a pardon for your son?
Yes.
Nach dem Urteil hat Joe Biden dann außerdem in einer Pressemitteilung erklärt, dass er zwar der Präsident sei der Vereinigten Staaten von Amerika, aber eben auch Vater. Und seine Frau Jill Biden und er, sie seien sehr stolz auf den Mann, der Hunter heute ist. Ein bisschen haben wir gerade schon was gehört, rund um die ganzen Familienangehörigen, auch um Jill Biden, die Stiefmutter von Hunter Biden, die immer bei dem Prozess oder so häufig wie möglich dabei war. Vielleicht können wir aber nochmal zusammenfassen, was weiß man denn über die Beziehung zwischen Hunter und Joe Biden?
Also die beiden haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Natürlich erstens dadurch, dass er schon so früh zum Halbwaisen wurde mit 2 Jahren. Es gibt da ja auch diese Geschichte, dass Joe Biden, der ja damals dann wenig später Senator wurde, erstmals jeden Tag die 2 Stunden, über 2 Stunden von Wilmington in Delaware mit dem Amtrak-Zug nach Hause gefahren ist, um eben seinen beiden kleinen Söhnen gute Nacht zu sagen. Das haben wir oft genug im Wahlkampf gehört. Aber die beiden sind also sehr, sehr eng. Wahrscheinlich noch mal umso enger, seitdem der andere Sohn gestorben ist. Er verteidigt ihn überall. Er ist ja auch nach dem Urteilsspruch dann von Washington mit dem Helikopter nach Wilmington geflogen. Das war offensichtlich gar nicht geplant gewesen. Dann gingen ja diese Bilder hier durch alle Zeitungen, wie innig die beiden sich umarmen. Es gibt auch ein anderes Bild von den beiden nach der Inauguration damals im Januar 21. Wie zärtlich fast und eng die beiden sich in den Armen halten. Also da sieht man schon, was die auch gemeinsam durchgemacht haben. Und in den Memoiren von Hunter Biden kam auch durchaus immer wieder zutage, wie stark Joe Biden ihn auch damals beschützt hat, auch als er wirklich total am Boden war. Auch da gibt es Szenen im Buch, die das illustrieren.
He came to my apartment one time, and this is when he was still in office as vice president. And so he kind of ditched his secret service. Figured out a way to get over to the house. And I said, what are you doing here? Dad, I'm fine. He said, you're not fine.
Also er war damals zu seiner Wohnung gekommen, da war er noch Vizepräsident, da hat er irgendwie den Secret Service abgehängt und Hunter hat ihn dann gefragt, was machst du denn hier, mir geht's doch ganz gut, aber Joe Biden hat dann zu ihm gesagt, nein, dir geht's nicht gut. Also daran sieht man schon, wie sehr er sich um ihn gesorgt hat und er ruft ihn ja angeblich auch jeden Tag an und er ruft auch jeden Tag seine Enkelkinder an. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie er dazu in seinem Amt als Präsident noch Zeit findet.
Ja, da wären wir schon froh, ne? Wenn wir noch die Zeit finden würden, denkt man sich in dem Moment so. Und wir sind nicht Präsidentinnen oder Präsident.
Ja,
und
zu den vielen außergewöhnlichen Dingen hier zählt ja, dass eigentlich das eine Geschichte sein müsste, dass dieser Familie die Herzen der Amerikaner nur so zufliegen. Mhm. Ja, also hier ist der liebende Vater. Diese wahnsinnige Familientragödie, Frau beim Verkehrsunfall umgekommen, die jüngere Tochter auch. Ne? Und dann das, was Claudia eben geschrieben hat. Und dann ist aber ja auch dieser Fall von Hunter und trotzdem dieses wieder aufgefangen werden in der Familie, so eine ganz uramerikanische Geschichte. Fast jeder hier hat ja irgendjemanden in der Familie, wo es ohne den Prominenzfaktor natürlich, aber wo es im Grunde genommen ähnlich zugegangen ist, weil eben doch Drogensucht ein derart weit verbreitetes Phänomen in dieser Gesellschaft hier ist. Also da stimmt eigentlich alles, um das zu einer positiven Geschichte zu drehen. Aber irgendwie haben die Republikaner es ab einem bestimmten Punkt geschafft, das Ganze kippen zu lassen und Hunter Biden wirklich zu einer Hassfigur, kann man geradezu sagen, werden zu lassen. Also wenn man hier die rechten Medien liest, wie die seit Jahren unbarmherzig und auf eine Art und Weise voller Häme und auch voller Aggression auf diesem Mann, dessen Leben ja auch über weite Strecken einfach eine Tragödie ist, herumhacken, dann der fällt und die treten alle noch nach. Also das ist schon ein echtes Phänomen, wie da diese Emotionen ins Negative sich haben drehen lassen.
Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass bei vielen Wählern, wo wir jetzt schon zu den Auswirkungen kommen, vielleicht dieser ganze Prozess auch haben könnte auf die Wahl, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch Sympathie schürt. Vielleicht jetzt nicht bei den sehr konservativen Republikanern, aber vielleicht bei Wählern, die unentschlossen sind und für die Familie sehr, sehr wichtig ist. Also, dass die so eine Art Sympathie haben, jetzt auch gerade mit diesen ganzen öffentlichkeitswirksamen Bildern im Fernsehen, in den Zeitungen, dass die sich schon dadurch angesprochen fühlen. Und ich meine, so eine Wahl passiert ja auch intuitiv. Also da kann schon auch der eine oder andere auch deswegen dann am Ende noch umschwenken.
Also wenn wir da vorpreschen wollten, meine persönliche Einschätzung ist, dass ich glaube, dass diese beiden Fälle, über die wir am Anfang haben wir über Trump auch schon ein bisschen gesprochen, das Urteil und jetzt dieses, dass die ein Mobilisierungspotenzial haben. Auf der republikanischen Seite, wo man sich schützend vor Trump stellt, weil dieses Narrativ greift, er werde hier von einer parteiischen Justiz unfair behandelt. Und auf der anderen Seite eben diese, was Claudia beschrieben hat, auf der Seite, dass es aber insgesamt das Verhältnis verschiebt. Also Leute vom einen ins andere Lager wechseln lässt. Dabei habe ich meinen Zweifel.
Werden wir in den nächsten Minuten vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen. Denn ihr habt es schon angedeutet, politisch hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Schlagkraft. Wir müssen vielleicht auch noch mal dazu sagen, natürlich gibt es keine Sippenhaft. Also dieses Urteil gegen Hunter Biden ist natürlich ein Urteil, was nur ihn betrifft und mit seinem Vater erstmal nichts zu tun hat. Gleichzeitig versuchen aber eben viele Republikaner, das politisch auszuschlachten. Habt ihr denn das Gefühl, in Bezug auf die Reaktionen, die wir von republikanischer Seite bisher gehört haben, dass es da Argumente gibt, die vielleicht doch verfangen könnten?
Also der große Unterschied besteht ja zunächst mal darin, dass der eine hier strafrechtlich verurteilte und damit vorbestrafte Präsident werden will und der andere nicht. Aber das Spinning ist in der Tat, wie man hier so schön sagt, also dieses ein Geschehen irgendwie einbinden in die eigene ideologische Interpretation, ist ja atemberaubend, wie das gerade hier läuft. Ne? Also vor allen Dingen, weil es so in so zwei völlig verschiedene Richtungen geht. Ne? Also wenn der eine verurteilt wird, dann ist es eine politisierte Justiz, die nicht nach Recht und Gesetz urteilt, sondern nur nach politischen Maßstäben. Das kommt ausgerechnet von denen, die sich ja immer rühmen, dass der Trump eine seiner größten Leistungen ist, fast 200 Bundesrichterstellen mit Konservativen besetzt zu haben, nicht zuletzt 3 Supreme Court Stellen und dieses ganze höchste Richtergremium nach rechts gekippt zu haben. Also da hat man überhaupt kein Problem damit, dass Gerichte politisiert werden. Aber wenn es gegen den Trump geht, dann ist das auf einmal ein politisches, juristisches Verbrechen. So wird es gesponnen. Und deshalb sagen ja viele, eigentlich hätte es den Republikanern besser gepasst, wenn jetzt der Hunter freigesprochen worden wäre. Weil dann hätte man erst recht dieses Narrativ schüren können. Da seht ihr mal, ne? Auf dem linken Auge sind sie blind, auf den geschworenen Bänken und auf den Richterbänken. Also insofern war das so eine Mischung aus Freude über das Urteil, aber so ein bisschen Enttäuschung, dass das politische Spin-Potenzial, so wie es jetzt ausgegangen ist, nicht ganz so hoch war wie im anderen Fall.
Was ja auch interessant war, während die Republikaner ja wirklich aufgeschrien haben nach dem Trump-Urteil, haben ja die Demokraten sich gar nicht geäußert, jetzt nach dem Hunter-Biden-Urteil, sondern es war ja eher so, dass sie auch gesagt haben, seht mal an, hier kein Mensch steht über dem Gesetz und wir fühlen uns ja schon immer der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, also insofern und auf dieser Linie ist ja dann auch Joe Biden, also sein Vater, dieser Linie ist ja gefolgt, indem er gesagt hat, ja, ich werde ihn natürlich nicht begnadigen.
Ich finde das ganz witzig, wenn man mit Leuten spricht, die vielleicht das Geschehen aus den USA nur so am Rande verfolgen und wenn man da erzählt, naja, und Joe Biden hat jetzt auch gesagt, er wird seinen Sohn nicht begnadigen, dann habe ich häufiger die Reaktion gehört, na, das wäre ja auch noch schöner. Also das bringt einen manchmal kurz auf den Boden der Tatsachen zurück, dass man feststellt, ach ja, stimmt, warum redet man hier eigentlich über solche Dinge? Aber klar, es gibt eben diesen Spin, wie du ihn genannt hast, Sebastian, und der hat uns hier alle irgendwie mehr oder weniger im Griff. Dass die amerikanischen oder dass einige amerikanischen Medien, so wie du es auch schon gerade angebracht hast, Sebastian, tatsächlich davon ausgehen, das könnte eigentlich ganz positiv sein, dass eben Hunter Biden verurteilt wurde, weil es vielleicht einigen Republikanern den Wind aus den Segeln nimmt. Das hat zumindest Jesse Waters, ein Moderator vom rechten Fernsehsender Fox News, direkt schon widerlegen wollen und hat sich so geäußert.
But just because one Democrat was convicted doesn't mean the American legal system isn't being abused.
Also er hat gesagt, nur weil ein Demokrat jetzt verurteilt wurde, heißt das aus seiner Sicht nicht, dass das US-Justizsystem nicht missbraucht werden würde. So kann man es also auch sehen. Und ich schätze mal, mit dieser Sichtweise werden wir uns vermutlich in den nächsten Wochen auch noch weiter auseinandersetzen müssen. Was ja aber auch interessant ist, es gibt schon die ersten Umfragen, in denen zum Beispiel auch die demokratische Wählerbasis von Joe Biden befragt wurde. Ändert das etwas an eurem Wahlverhalten? Und rausgekommen ist ja bisher erstmal, dass der Großteil sagt, nein, für uns ändert das nichts, oder?
Ich habe die neue Reuters-Ipsos-Umfrage gesehen und da haben eben 80% aller US-Bürger gesagt, nein, das hat überhaupt keinen Einfluss auf unsere Entscheidung. Es sind ja ohnehin noch sehr viele Menschen unentschlossen. Das wird spannend und die werden unter Umständen erst in der Wahlkabine ihre Entscheidung treffen.
Das ist ja für Demokraten auch einfacher. Die können sagen, das ist ja eine verhältnismäßige Petitesse. Er hat ja niemanden erschossen mit dieser Waffe oder ähnliches. Ne? Er hat gegen eine Auflage verstoßen. Ja? Also das sieht man da eher so ein bisschen als ein Kavaliersdelikt, wenn man ganz ehrlich ist. Da kommt aber ja, da rollt ja noch was zu auf die Demokraten. Es gibt ja ein zweites Verfahren, das dann im September anfängt, also zeitnah näher noch an der Wahl. Und da geht es um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe seitens Hunter Biden. Also das ist dann kein Kavaliersdelikt mehr. Und who knows, das ist von sehr unzeitgemäß. Während die Prozesse gegen Trump, da gab es ja bisher den einen, das ist der verhältnismäßig harmloseste von den vieren. Und alle anderen drei werden mit Sicherheit nicht mehr vor dem Wahltermin beginnen. Also da hat er ein wahnsinniges Glück. Und hier in der Hunter-Biden-Geschichte muss man noch ergänzen, dass die Republikaner das ja auch längst so spinnen, dass sie sagen, naja, also das ist so ein Alibi-Prozess gewesen gegen den Hunter. Und von dem eigentlichen Verbrechen der Biden-Crime-Family, wie sie dann immer so schön sagen, abzulenken. Und das ist eben das, worüber wir vorhin schon sprachen, dass eben unterstellt wird, dass die ganze Familie dahinter steckt, dass Hunter Biden in Positionen auch im China-Geschäft gekommen ist, in die er hätte niemals kommen dürfen, dort Unsummen an Geld gemacht hat und damit eben die Familienkasse aufgefüllt hat.
Könnt ihr euch vorstellen, dass all das, was wir jetzt irgendwie besprochen haben in den letzten Minuten, dass das auch in einem anderen Land auf ähnliche Art und Weise hätte stattfinden können? Oder hat das auch etwas sehr Amerikanisches aus eurer Sicht?
Ja, also bei uns gibt's ja erstmal nicht diese Präsidentenfamilien. Also ich weiß nichts über ehemalige deutsche Präsidenten. Und zum Beispiel von Steinmeier kenne ich gerade mal die Ehefrau und weiß, dass sie, glaube ich, mal eine Niere oder sowas brauchte. Aber mehr private Details weiß ich gerade auch schon nicht mehr. Und von Olaf Scholz weiß ich schon mal überhaupt gar nichts. Daran sieht man ja schon mal, wie wenig die deutsche Öffentlichkeit Anteil nimmt an ihren führenden Politikern. Irgendwie sind die Deutschen auch gar nicht so sehr daran interessiert. Aber wenn man sich hier die USA mal anguckt und die sämtlichen Familien der Präsidenten Revue passieren lässt, von den Kennedys über die Bushs, Bill Clinton bis zu Obama. Ich meine, da interessierte ja sogar, wie der Hund heißt oder überhaupt, dass sie einen Hund haben. Und genauso ist es jetzt bei den Bidens. Also nein, ich kann mir eigentlich kein einziges Land vorstellen auf dieser Erde, wo sowas mal vorkommen könnte.
Ja, das ist das eine. Also ich möchte nicht mit Nachnamen Clinton, Trump oder Obama heißen in diesem Land. Das ist ja auch eine echte Last, wenn man als junger Mensch, ne? Das kann man ja nicht verbergen, ne? Und also das ist auch so heuchlerisch, dem Hunter jetzt das ausgerechnet, wenn er kriminell geworden ist, ja, aber jetzt vorzuwerfen, er kann sich jetzt schlecht umbenennen. Und die Trump-Kinder haben nun ganz sicherlich von dem klangvollen Nachnamen auch profitiert bei ihren Karrieren. Ne? Mhm. Aber das ist so das eine, ne? Diese amerikanische Sehnsucht, was Claudia beschrieben hat, nach Dynastien, dieses Fasziniertsein von diesen Familienepen ist sehr amerikanisch. Ne? Aber das Justizsystem ja eben auch, und das ist ja vielleicht ein auf der politischen Ebene der große Unterschied, ne? Das kennen wir ja so nicht, dass Richterstellen derart politisch besetzt werden, auch da, wo sie am Ende im Grunde politische Entscheidungen auch treffen. Ja? Also hier ist man ja gerade so besessen davon, wie ist der Supreme Court zusammengesetzt. Und dann kommt eben noch so eine Ebene, das ist das für mich am amerikanischen System eigentlich irritierendste, dass die Zusammensetzung des obersten Gerichtshofes ein reines Zufallsprodukt ist. Ne? Mhm. Also wenn jemand Glück hat, wie Trump, der nur eine Amtszeit hatte, da wurden gleich 3 von 9 Supreme Court Richterstellen frei, die er nachbesetzen konnte mit Leuten, die ideologisch auf seiner Linie waren. Andere Präsidenten gehen in 2 Amtszeiten leer aus. Ne? Also es ist eine reine Zufallsfrage, wie sich dieses Gremium zusammensetzt, das dann aber ja auf Lebenszeit berufen ist und wie man jetzt beispielsweise vor einem Jahr mit der wegweisenden Abtreibungsentscheidung sieht, eben Dinge entscheiden, die für Generationen hier im Land Konsequenzen haben. Mhm. Also das ist etwas, was ich eine große Schwäche des amerikanischen Systems finde.
Also so viele private Details irgendwie auszutauschen über Wochen und Monate hinweg über eine Präsidentenfamilie, Das würde in Deutschland in der Form, haben wir jetzt gerade festgestellt, vermutlich nicht passieren. Genauso wenig gäbe es aller Voraussicht nach diese große, große Diskussion über das Justizsystem. Ich glaube, damit können wir vielleicht schließen mit diesen zwei Erkenntnissen. Im Herbst, Sebastian, du hast es angedeutet, wird es vielleicht weitergehen mit der Diskussion, wenn eben der zweite Prozess losgeht gegen Hunter Biden, in dem er wegen Steuerhinterziehung angeklagt ist. In Kalifornien wird das sein, kurz vor Präsidentschaftswahlen. Das hat vielleicht also auch nochmal einigen politischen Zündstoff. Die Negativschlagzeilen, die sind also noch nicht vorbei, kann man sagen. Aber dieser Podcast ist es. Wahnsinnsüberleitung. Ihr könnt ihn nachhören auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek. Da gibt's jede Woche Freitag von uns eine neue Folge. Heute mit Claudia Sarre und mit Sebastian Hesse. Danke an euch. Und technisch möglich gemacht hat das Ganze Saskia Braun. Danke auch dir.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas. Und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.